Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, zu Esoren City Slack Jalan. Präsident Joko Widodo bietet 19.900 Ländler in Yogyakarta, sie sofort impfen zu lassen. Finanzministerin Sri Mulyani fordert internationale Zusammenarbeit, um die wirtschaftliche Erholung zu erreichen. Das Verkehrsministerium plant die Entwicklung der KRL in verschiedenen Regionen Indonesien. Sandiaga Uno präsentiert zur Wiedereröffnung des balinesischen Tourismus den Free-Covid-Corridor. 18 Demonstranten in Myanmar getötet. Bundesregierung und USA nähern sie bei Saudi-Arabien EU-Position. Unen hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat die Impfung von 19.900 Händler auf dem Beringharjo-Markt in Yogyakarta, einschließlich der Straßenhändler, Geschäftsleute und Ladenbesitzer sowie ihrer Mitarbeiter, auf der Straße Jalan Malioboro beantragt. Diskone die lokale Wirtschaft, insbesondere den Tourismussektor, ankurbeln. Der Präsident betonte am Montag, den 1. März, bei dem Besuch, dass mit der Umsetzung von Massenimpfungen für Händler und Arbeitnehmer des informellen Sektors in Yogyakarta beabsichtigt sei, den Tourismus in Yogyakarta und die Wirtschaft wieder zu beleben. Es ist bekannt, dass der Impfprozess seit dem 13. Januar 2021 läuft. Danach bekannt die Regierung, sie an mehrere Gemeindegruppen zu verteilen, die in der Prioritätenliste aufgenommen wurden. Dabei handelt es sich um Gesundheitspersonal, die indonesischen Streitkräfte, die indonesische Polizei und öffentliche Angestellte, die häufig viele Menschen treffen oder eine recht hohe Mobilität haben. Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati hat erklärt, Indonesien werde die internationale Zusammenarbeit verstärken, um die Erholung nach der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft zu erreichen. Dies wurde beim Treffen der Finanzminister und der Gouverneur der Zentralbank der G20 mitgeteilt. Sri Mulyani betonte am Montag, den 1. März, in einer offiziellen Erklärung in Jakarta, dass die Weltwirtschaft, insbesondere auch Indonesien, weiterhin eine Unterstützung benötige. Indonesien weise weiterhin Staatsausgaben an, die groß genug seien, um die Pandemie in diesem Jahr bei begrenzten Staatseinnahmen zu bewältigen. Man stelle aber sicher, dass Indonesien langsam versuchen werde, seine wirtschaftliche Abhängigkeit von fiskalischer und geldpolitischer Unterstützung durch verschiedene Reformen zur Stärkung der Wirtschaft zu beenden. Das indonesische Verkehrsministerium wird den elektrischen Schienenzug KRL in verschiedenen Regionen Indonesien ausbauen. Dies sagte Verkehrsminister Budi Karya Sumadi nachdem er Presiden Joko Widodo bei der Einweihung des Betriebs von KRL in Yogyakarta am Montag, den 1. März 2021, begleitet hatte. Ersakta dan Zweiter, der elektrische Zug von Jogja Solo sei der erste KRL, der außerhalb von Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi, Jabodetabek in Betrieb gesetzt werde. Im Zufolge entspreche dies dem Programm des Präsidenten Joko Widodo, das Konnektivität, Intermodale Integration und Modernisierung aller Verkehrsaspekte in Indonesien in den Vordergrund stellt. Budi Karya Sumadi wünscht sich, dass die KRL sich künftig zu einem der Massentransportdienste entwickelt. Daher werde die KRL-Linie in Central Java sogar nach Ostjava weitergehen. Tourismus und Kreativwirtschaftsminister Sandiaga Uno stellte einen Plan vor, den Tourismus auf Bali durch das Programm Free Covid Corridor wieder zu öffnen. Sandiaga Uno erklärte bei einem Dialog zum Thema Impfung kommt und Tourismus wird brillant am Montag, dass dieses Programm ein Vorschlag der Akteure des Tourismus und der Kreativwirtschaft auf Bali ist und häufig bei verschiedenen Gelegenheiten von lokalen Regierungen erörtert wird. Sandiaga sagte, dass die Regierung sich vorsichtig vor die Möglichkeit zur Wiedereröffnung der grünen Zonen auf Bali verhalten sollte, bevor inländische und ausländische Touristen kommen. Die geplanten Gebiete der grünen Zonen gehören zur Region Nusa Dua und Ubud. Sie konnte möglicherweise nach Nusa Penida und an einigen Orten gemäß der Anweisung der örtlichen Regierungen vergrößert werden. Die Demonstrationen gegen den Putsch in Myanmar werden immer heißer. Etwa 18 Demonstranten sind wegen der Gewalt von Sicherheitskräften ums Leben gekommen. Wie Reuters am Montag, den 1. März, berichtete, wird vermutet, dass die Demonstranten von myanmarischen Sicherheitsapparaten angegriffen wurden. Tränengas, Gummigeschosse und Betäubungsgranaten wurden auf die Menge gerichtet. Das Ziel, die Menge aufzulösen, blieb aber erfolglos. Die Demonstranten trugen Plastikhelme und Notfallschilde, um gegen die Polizei und Soldaten Widerstand zu leisten. Das UN-Menschenrechtsbüro berichtete, dass Dutzende von Demonstranten aufgrund der Angriffe der Polizei Myanmars ums Leben kamen. Das Auswärtige Amt hat die Neupositionierung der USA gegenüber Saudi-Arabien begrüßt. Es ist erfreulich, dass sie die USA und der Deutschen und der EU-Position angenähert haben, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Er reagierte damit auf einen Bericht der amerikanischen Geheimdienste, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman 2018 den Einsatz zur Tötung der Exilkritikers Jamal Khashoggi in Istanbul genehmigt habe. Der Publizist, der in den USA gelebt hatte, hatte sie in Zeitungskolumnen zuvor kritisch über Salman geäußert. Kurz nach Veröffentlichung des Geheimdienstberichts verhängten die USA am Freitag ein Reiseverbot und andere Sanktionen gegen Dutzende Personen aus Saudi-Arabien, die in den Fall verwickelt sein sollen, nicht aber gegen Salman selbst. Das hatte für Kritik an der US-Regierung gesorgt. Der Sprecher der Auswärtigen Amtes verwies darauf, dass es in der EU bereits seit 2018 auf Initiative Deutschlands und Frankreichs ein Reisensperren gegen saudische Offizielle gebe. Zudem gelte in Deutschland ein Verbot von Waffenlieferungen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.226,22 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.634,61 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.326,45 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Thank you. Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Ein Jahr kämpft Indonesien gegen Covid-19, gelesen von Sri Unun. Heute, genau ein Jahr, ist Indonesien offiziell mit Covid-19 geblieben. Am 2. März 2020 kündigte Präsident Joko Widodo den ersten Fall einer Covid-19-Infektion in Indonesien an. Danach wird sich die Anzahl der positiven Fälle von Covid-19 in Indonesien weiter erhöht, wie immer in verschiedenen Medien angezeigt wird. Bis zum Montag, dem 1. März 2021, hat die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in Indonesien mehr als 1,3 Millionen Menschen erreicht. Seit der Ankündigung der ersten Covid-19-Falls hat die indonesische Regierung sich auf Schritte zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie vorbereitet. Dabei sind mehr als 2,4 Millionen Menschen auf der Welt wegen der Infektion ums Leben gekommen. Indonesien hat nicht nur Maßnahmen im Gesundheitssektor, sondern auch Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen ergriffen. Zu den Maßnahmen im Gesundheitssektor gehören die Ernennung eines Referenzkrankenhauses, die Umwandlung des Athletenheims zu einem Covid-19-Notfallkrankenhaus und die Herausgabe von Vorschriften zur Eindämmung der Ausbreitung der Coronavirus, wie die Empfehlungen zur körperlichen Distanzierung und groß angelegten Sozialeinschränkungen und Einschränkung der Gemeinschaft in Mikromaßstab. Die indonesische Regierung hat auch diplomatische Schritte unternommen, um Impfstoffe für 70% der indonesischen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, um die Ausbreitung zu unterdrücken und kommunale Immunität zu schaffen. Die Ergebnisse sind sichtbar, dass Indonesien seit dem 13. Januar 2021 Impfungen durchgeführt hat. Neben dem Kauf des Impfstoffs aus impfstoffproduzierenden Ländern hat Indonesien auch Impfstoffe im Inland entwickelt. Als Präsident Joko Widodo Mitte letzten Monats bei dem TNI-Poli-Führungstreffen Anweisungen gab, hat er beauftragt, die Produktion des Rot-Weiß-Impfstoffs zu beschleunigen. Es ist zu hoffen, dass bis Ende 2021 der Rot-Weiß-Impfstoff hergestellt werden könnte. Im Wirtschaftssektor ist es zu hoffen, dass die wirtschaftliche Erholung bis Ende 2021 realisiert werden könnte. Zumindest wird diese Überzeugung von der Bank Indonesia besitzt. BI ist optimistisch, dass die nationale wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 verwirklicht werden kann. Der Gouverneur von BI, Perry Warjio, erklärte bei der Tagung der Bank Indonesia, PTBI, des Jahres 2020, dass BI optimistisch ist, dass dies mit der Stärkung der Synergie durch eine Fortsetzung und fünf Strategien erreicht werden kann. Eine Voraussetzung ist die Impfung und die Disziplin des Covid-19-Protokolls. Die fünf Strategien umfassen die Öffnung produktiver und sicherer Sektoren, die Beschleunigung fiskalischer Anreize oder Haushaltsrealisierung, die Erhöhung der Kredite von der Nachfrage- und Angebotsseite, monetäre Anreize und makroprudentielle Politik und Digitalisierung der Wirtschaft und Finanzen. Angesichts der Verbreitung und der Auswirkungen des außergewöhnlichen Covid-19 muss man auch außergewöhnliche Schritte unternehmen. Wie Präsident Joko Widodo oft erklärt hat, sind die außergewöhnlichen Schritte erforderlich, um die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen zu bewältigen. Natürlich bleibt es zu hoffen, dass alle Komponenten der indonesischen Nation eine proaktive Rolle bei der Unterstützung der außerordentlichen Schritte der Regierung spielen könnten. Tatsächlich kann das indonesische Volk jedoch einfache Schritte unternehmen, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu verringern. Dieser einfache Schritt besteht darin, die Gesundheitsprotokolle strikt umzusetzen. Man darf nicht fahrlässig sein, Masken zu tragen, Abstand zu halten und Hände zu waschen. Da soll man jeder Innovationen im Umgang mit der Bewältigung von Covid-19 in Indonesien teilnehmen. Jede Person spielt die größtmögliche Rolle, um die Ausbreitung von Covid-19 in Indonesien zu stoppen und die Volkswirtschaft wiederherzustellen. Hoffentlich muss man nicht auf ein weiteres Jahr warten, um dies zu realisieren. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 2. März. Wir beginnen mit dem 2. März 1956. An dem Marokko seine Unabhängigkeit gewann. Marokko liegt in Nordafrika an den Ufern des Mittelmeers und des Atlantischen Ozeans, grenzt an Algerien und die Westsahara und liegt direkt gegenüber Spanien. Marokko wurde von Portugiesen und Spaniern kolonialisiert. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Marokko ein französisches Protektorat. Der Kampf um die Unabhängigkeit rollt durch Verhandlungen und durch Gewalt weiter. Die Bemühungen von Marokko, unabhängig zu werden, wurden 1952 bei der UN-Generalversammlung gebracht. Die Asiatische Afrikanische Konferenz in Bandung im Jahr 1955 stärkte die Position von Marokko bei der Erreichung der Unabhängigkeit weiter. Schließlich gab Frankreich am 2. März 1956 Marokko die Unabhängigkeit und König Mohammed V. wurde Regierungschef. Kommen nun zum 2. März 1969. Concorde wurde erstmal in Betrieb genommen. Concorde ist ein Typ von Überschall-Passagierflugzeugen oder Flugzeugen mit Geschwindigkeiten, die über der Schallgeschwindigkeit liegen, die erstmal in den 1950er Jahren hergestellt wurde. Dies ist Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Frankreich. Concorde wurde erstmal am 2. März 1969 in Betrieb genommen. Durch die hohen Betriebskosten
haben Concorde-Flugzeuge jedoch seit 2003 den Flug eingestellt. Die beiden Fluggesellschaften, Air France und British Airways, haben das Flugzeug aus der Flotte genommen und die Ära der Überschallluftfahrt beendet. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 2. März 1959, an dem das Bandung Technologieinstitut ITB eingeweiht wurde. Das ITB ist eine Stadthochschule in Bandung. Ursprünglich war ITB eine technische Hochschule, die von der niederländischen Kolonialregierung unter dem Namen Technische Hogeschool te Bandung oder TH Bandung gegründet wurde. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens wurde TH Bandung der Teil der Universität Indonesia, nämlich der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und der Fakultät für Exakte und Naturwissenschaften. Am 2. März 1959 trennte sich die Fakultät von der Universität Indonesia und wurde zum Bandung Technologie Institut. Derzeit verfügt das ITB-Institut über 20 international akkreditierte Studienprogramme. 9 von ihnen stammen von der unabhängigen Akkreditierungsstelle der Vereinigten Staaten ABET. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama. Hati kita untuk Indonesia.
Jiwaku, jiwamu bersatu. Untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita. Juara.
Indonesia juara.
Oh yeah.
Kita mungkin berbeda dalam kata dan rasa, namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama. Hati kita untuk Indonesia.
Jiwaku, jiwamu bersatu. Untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita. Indonesia juara.
Indonesia juara.
Takkan ada yang tak bisa bila kita percaya. Untuk Indonesia juara, yeah.
Jiwaku, jiwamu bersatu. Untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita.
Indonesia juara.
Indonesia juara.
Zizi no bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien und die Schweiz starten ein Kooperationsprogramm für den Zeitraum 2021-2024. Der Minister für nationale Entwicklungsplanung und auch der Leiter der Nationalen Agentur für Entwicklungsplanung Bappenas, Suharto Monoarfa, und die Staatssekretärin des Schweizerischen Wirtschaftsministeriums, Seko Marie-Gabrielle Inaichenfleisch, führten am 25. Februar 2021 einen offiziellen Start von dem Indonesisch-Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeitsprogramm 2021-2024 virtuellen Weise durch. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit den vorrangigen Programmen der indonesischen Regierung, die im nationalen mittelfristigen Entwicklungsplan und in der indonesischen Agenda für nachhaltige Entwicklung SDGs festgelegt sind. Wie auf der Seite kemlu.co.id angegeben, wurde die Veranstaltung mit einer Begrüßung durch den schweizerischen Botschafter in Indonesien, Timor-Leste und ASEAN, Kurt Kunz, eröffnet, gefolgt von einer Grundsatzrede der Staatssekretärin des schweizerischen Wirtschaftsministeriums, Seko Marie-Gabrielle Inaichenfleisch, sowie von Minister Suharto Monoarfa. An der Veranstaltung nahmen auch verschiedene Gruppen teil, darunter die indonesischen Regierungsorganisationen und der Generaldirektor für Amerika und Europa im Außenministerium, Ngurah Swajaya. Minister Suharto Monoarfa drückte seine Anerkennung für den Start dieses Programms aus, das den vorrangigen Programmen der indonesischen Regierung die Rechnung trägt. Die verschiedenen Aktivitäten, die im Rahmen dieses Programms durchgeführt werden, betreffen im Allgemeinen Schulungen, die Stärkung der Institutionen und die Stärkung des Systems, um die Wettbewerbsfähigkeit der indonesischen Wirtschaft gemäß den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung zu verbessern. In der Zwischenzeit erklärte Generaldirektor Ngurah Swajaya, dass dieses Programm für die Entwicklungszusammenarbeit steht im Einklang mit den nationalen Entwicklungsprioritäten Indonesiens steht und die Ergebnisse früherer Programmevaluierungen berücksichtigt. Er ist der Ansicht, dass das Entwicklungszusammenarbeitsprogramm nicht nur für die Umsetzung nationaler vorrangiger Programme für das indonesische Volk von Vorteil ist, sondern auch für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen beider Länder. In seinen Schlussbemerkungen zur Auftaktaktivität drückte Generaldirektor Ngurah Swajaya auch seine Anerkennung für die Fortsetzung des seit 1976 durchgeführten Kooperationsprogramms aus, das verschiedene Aktivitäten wie allgemeine und berufliche Bildung, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Verwirklichung von Zielen für eine nachhaltige Entwicklung umfasst. Der Entwurf der Schweizerisch-Indonesischen Entwicklungszusammenarbeit für den Zeitraum 2021-2024 umfasst die Stärkung öffentlicher Institutionen durch effizienten Einsatz von Ressourcen, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Privatsektors, insbesondere von Klein- und Mittelunternehmen, und die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus mit besonderem Schwerpunkt auf Fragen der Gleichstellung der Geschlechter und des Klimawandels. Darüber hinaus sagte er, dass das auf den Prioritäten Indonesiens basierende Modell der indonesisch-schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit als Modell für eine effektivere Entwicklungszusammenarbeit verwendet werden kann. Er glaubte, dass diese Zusammenarbeit auch dazu beitragen kann, indonesische Unternehmer auf die Nutzung des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Indonesien und der Schweiz und mehreren anderen Partnerländern vorzubereiten, die derzeit sowohl in Indonesien als auch in der Schweiz noch ratifiziert werden. Das war unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, wir sehen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien. Heute werden wir Ihnen Rimpu vorstellen. Der Hijab wird von muslimischen Frauen verwendet, um ihren Körper, vor allem ihren Kopf, zu bedecken. Die muslimischen Frauen im Kore-Dorf Sanggar District in Bezirken von Bima und Dompu in der Provinz West Nusa Tenggara, NTB, tragen ihn schon lange. Die Einheimischen sagen, dass damit der Körper der Frauen den höchstmöglichen Respekt erhalten sollten und nennen ihn Rimpu. Es ist eine der traditionellen Damenbekleidung aus der Bima-Region und besteht aus zwei Stoff- oder Sarongstücken, bekannt in der Bima-Sprache als Tombe Ngoli. Ein Sarongtuch dient dazu, den Kopf nach unten zu bedecken und ein anderes als Ersatz des Rocks. Es ist einfach, diese zu tragen. Ein Sarong wird in Richtung Kopf und Gesicht gewickelt und lässt dann einen offenen Raum für die Augen oder das Gesicht. Und den zweiten wickeln die Frauen einfach um den Bauch und formen ihn wie einen Rock. Dann wickeln sie ihn am rechten oder linken Teil der Taille. Liebe Zuhörer, es gibt zwei Arten von Rimpu, die von den Bima-Frauen getragen werden, und zwar Rimpu Mida und Rimpu Cholo. Rimpu Mida oder allgemein Rimpu Cili genannt, wird speziell von Mädchen oder unverheirateten Frauen getragen. Dieses Modell wird auch oft als Burka im Bima-Stil bezeichnet, bei dem ein Mädchen nur seine Augen zeigen darf. In der Kultur der Bima-Gesellschaft dürfen die unverheirateten Frauen ihr volles Gesicht nicht zeigen. Rimpu Cholo ist für Mutter oder verheiratete Frauen. Ihr Gesicht darf von der Öffentlichkeit gesehen werden. Der Unterschied beim Tragen von Rimpu zwischen den Mädchen und verheirateten Frauen erklärt der Gesellschaft, insbesondere den Männern, indirekt den Status von Frauen. Für Männer, insbesondere für ledige Männer, ist es ein gutes Zeichen, die Frauen mit dem Bida Rimpu zu sehen, wenn diese Männer Lust haben, bald zu heiraten. Liebe Zuhörer, Rimpu wird nicht aus gewöhnlichem Stoff, sondern aus traditionellem Lombok gewebten Sarongs hergestellt. Und die meisten dieser werden von Bima-Frauen selbst gewebt. Das von Bima-Frauen getragene Rimpu bedeckt nicht nur den Kopf, sondern auch die fast alle Körperteile, sodass ihre Hände nicht sichtbar sind. Mit dem Tragen von Rimpu ist der Körperbau der Frauen nicht leicht vorstellbar. Die Bima-Frauen tragen das Rimpu nicht nur alltäglich, sondern auch bei traditionellen Zeremonien wie bei der Aufführung von Kareko Kandai. Kareko Kandai ist ein Tanz, der von Frauen bei der Ernte aufgeführt wird. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien.
Pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. harus tahu dalam hati ku bergetar waktu ku tahu ku terluka saat kamu buat ku menangis buat ku bersedih. Ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri.
Of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Außerdem werden wir Sie dazu führen, sich auf Indonesisch zu unterhalten. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen Voice of Indonesia und der Indonesian Agentur für Sprachbildung und Literatur in dem Indonesian Bildungs- und Kulturministerium. Der Titel des heutigen Indonesischunterrichts ist Sudah berapa lama? Oder auf Deutsch, wie lange hast du? Aus Jakarta wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Zuhörer, zunächst geben wir Ihnen ein Gespräch in Indonesisch als Beispiel für den heutigen Indonesischunterricht mit dem Titel Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Oder auf Deutsch, wie lange hast du? Das Gespräch ist zwischen Kevin und Boris. Boris ist der neue Nachbar von Kevin. Boris fragte Kevin, wie lange hat in der Siedlung gewohnt? Bitte hören Sie das Gespräch dazu.
Kevin, sudah berapa lama kamu tinggal di sini?
3 bulan.
Liebe Zuhörer, nachdem wir uns das Gespräch zuvor angehört haben, werde ich die Sätze und die Vokabeln zum heutigen Thema bereitstellen. Ich werde die Sätze und Vokabeln sagen, die sich auf das heutige Thema Sudah berapa lama oder auf Deutsch wie lang haben Sie Pung-Pung-Pung bezieht. Ich werde es zweimal sagen und du kannst es nach mir wiederholen. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Auf Deutsch wie lange hast du Pung-Pung-Pung? Tinggal. Tinggal. Auf Deutsch bleiben oder wohnen. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Auf Deutsch, wie lange bist du hier geblieben? Oder, wie lange hast du hier gewohnt? Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? Sudah berapa lama kamu kerja di sana? Auf Deutsch, wie lange hast du dort gearbeitet? 1 bulan. 1 bulan. Auf Deutsch, einen Monat. Sudah berapa lama kamu menunggu? Sudah berapa lama kamu menunggu? Auf Deutsch, wie lange hast du auf mich gewartet? Wie lange hast du auf mich gewartet? 1 jam. 1 jam. Auf Deutsch, eine Stunde. Liebe Zuhörer, im Gespräch fragte Boris, sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Oder auf Deutsch, wie lange bist du hier geblieben? Der Ausdruck, sudah berapa lama? Oder auf Deutsch, wie lange bist du? Pung-pung-pung, wird benutzt, zu fragen, wie lange jemand an einem bestimmten Ort lebte. Der Ausdruck wie lange Pung-Pung-Pung wird verwendet, zu fragen, wie lange jemand an etwas gearbeitet hat. Hier ist ein Beispiel dafür. Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? Auf Deutsch, wie lange hast du dort gearbeitet? Sie können diese Frage mit dem folgenden Satz beantworten. 1 bulan. 1 bulan. Oder auf Deutsch, einen Monat. Hier ist ein anderes Beispiel. Sudah berapa lama kamu menunggu? Sudah berapa lama kamu menunggu? Auf Deutsch, wie lange hast du auf mich gewartet? Wenn jemand wie oben fragt, können Sie dann antworten. 1 jam. 1 jam. Oder auf Deutsch, eine Stunde. Liebe Zuhörer, bevor wir den heutigen indonesischen Unterricht beenden, hören wir wieder noch einmal das Gespräch in Indonesisch dazu. Hoffentlich können Sie damit den heutigen indonesischen Unterricht besser und klarer verstehen.
Kevin, sudah berapa lama kamu tinggal di sini?
3 bulan.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir treffen uns wieder morgen mit einem interessanten Lernmaterial. Auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Hier ist Voice of Indonesia aus Indonesian for the World. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musik Regenbogen. Bei dieser Gelegenheit werden Ihnen ein mariisches Lied mit dem Titel Jauh di Mata oder Weit von Augen vorstellen. Dieses Lied wird von Tia Ramon vorgetragen und wurde von HSFND komponiert. Dieses Lied erzählt über jemanden, der sich nach einem alten Freund sehnt, der sich lange nicht mehr gesehen hat. Er erinnerte sich auch an die Zeiten, als er mit seinen Freunden im Ausland war. Er hoffte, dass sein Freund ihm sofort die Nachricht geben würde. In Übereinstimmung mit den Texten des Liedes ist die Musik dieses Liedes traurig und im langsamen Tempo. Tia Ramon ist ein Sänger aus West Sumatra. Er ist als Minang und Malaysänger beliebt. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied mit dem Titel Jauh di Mata von Tia Ramon. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.